Heute erfährst du, wie du auf Basis von Neurowissenschaften kannst eine Marke aufbauen. Oder so ähnlich zumindest. Ich rede heute mit dem Efraim Gyatza. Er ist der Gründer und Inhaber von Advisor. Das ist eine Marketingagentur, kann man sagen. Er erzählt nachher gerade selber, was sie genau machen. Und er hat eben ein Buch geschrieben, wie er gemerkt hat, dass so das ganze Performance-Marketing meistens zu wenig Grundlage hat. Nämlich wirklich ein guter Brand, wo man dort müsste anfangen. Und darum hat er ein Buch geschrieben, wie man das machen muss. Weil wenn das Fundament stimmt, dann funktioniert eben auch alles, was drüber ist. Zumindest behauptet er das. Hey, ich freue mich mega, bist du da? Und wir haben ein ewiges Vorgespräch gehabt, mega spannend gewesen, jetzt endlich aufnehmen gedrückt. Herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Der Podcast für Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer. Die Podcast-Folge ist gesponsert von «Quit Business». Das ETH-Spin-off «Quit Business» übernimmt für dich die Anmeldungen und die fortlaufende Korrespondenz mit der AHV, der Versicherungen und der Pensionskasse, sowie auch die Lohnabrechnungen und die Lohnzahlung. 100% digital per Web-App, fehlerfrei und zu einem unschlagbaren Preis. Mich hat die Dienstleistung so überzeugt, dass ich kurzerhand meine eigene Lohnbuchhaltung an «Quit Business» ausgelagert habe. Und mit dem Code «Mach dein Ding» bekommst du zudem 100 Franken Startguthaben bei «Quit Business». Alle Infos findest du in den Shownotes.
Hi Efraim, wie geht's?
Hallo Nico, freut mich und ja, wirklich sehr spannendes Vorgespräch gewesen.
Weil es unser Vorgespräch ein bisschen geprägt hat, einfach einmal grundsätzlich, bevor wir jetzt eben aufs Thema eingehen, wie baut man eine Marke auf? Was machst du genau heute? Erzähl mal deine Story, wie bist du eigentlich hierher gekommen, wo du jetzt bist?
Genau, also ich bin eigentlich in eher ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Also meine Mutter hat mit irgendwie, am Existenzminimum hat sie 3 Kinder großgezogen. Und dementsprechend habe ich natürlich früher müssen kreativ werden. Also es ist so weit gegangen, dass ich mit 12 irgendwie schon bei Blumenwiesen bin, wo Blumensträuße pflücken. Und dann bin ich von Tür zu Tür gegangen und habe Blumen verkauft, um erst das Geld zu verdienen. Irgendwann sind dann Webseiten gekommen, die ich für Kollegen oder dann für Ältere von meinen Kollegen gemacht habe. Und so bin ich dann immer mehr in den Startup-Bereich gekommen. Zuerst noch einen Umweg genommen über die Versicherung. Und dann das erste Startup gegründet, völlig gefailt. Das zweite Startup gegründet, verkauft. Und ja, dann habe ich zum ersten Mal Geld gehabt und Zeit und habe gemerkt, okay, meine Leidenschaft, Psychologie, Marketing und so habe ich dann zuerst in einer Agentur geschafft und dann meine eigene Agentur aufgebaut.
Mega spannend. Jetzt deine eigene Agentur, wie gross sind ihr da?
Wir sind jetzt aktuell 8 Leute, bewusst eine Boutique, weil auch da, ich finde immer, als Unternehmen muss man auch oder darf man auch seine Grenzen kennen und für mich ist das so eine schöne Größe, die einfach auch angenehm ist zum Arbeiten.
Du hast 2 Startups gehabt, das eine hat gefehlt, das andere hat funktioniert. Was hast du mit dem zweiten anders gemacht?
Dass wir nicht den Fehler gemacht haben, wollen schnell wachsen und vor allem mega viel Investorenkapital reinholen. Also beim ersten Startup ist es tatsächlich so gewesen, dort sind wir ein bisschen reingelaufen. Dort haben wir das bei einer grösseren Schweizer Versicherung dürfen pitchen. Und trotz NDA ist uns dann leider 1:1 die ganze Idee geklaut worden, anstatt dass sie uns investiert haben. Und das ist natürlich eine riesengroße Niederlage gewesen. Haben auch rechtlich nicht viel können machen, weil man muss sich überlegen, der juristische Hickhack sich dann auch leisten können. Das kann sich über Jahre hinwegziehen. Und darum haben wir einfach dann take the L, oder? Und dann bin ich einfach weitergezogen und habe weiter versucht, mein eigenes Ding zu machen.
Woher, du hast gesagt, eben eher ärmlich aufgewachsen, also am Existenzminimum. Aber es gibt ja eben, du hast ja mal in der Versicherung gearbeitet, dort als Angestellte. Häufig sind ja so die Jobs so kleine Halbselbstständigkeit, wie man es auch immer nennen. Aber ich würde es jetzt als Angestellte bezeichnen. Woher hast du immer den Drang gehabt, mal dein eigenes Ding zu machen? Du könntest ja auch zum mehr Geld für deine Karriere Corporate anstreben.
Absolut. Also ich glaube, es sind 2 Motivationsfaktoren gewesen. Erstens natürlich gewisser Freiheitsdrang. Ich habe dann sehr schnell gemerkt, hey, im Corporate-Bereich, ich habe mein Schicksal nicht selber in der Hand. Es gibt andere, die über mich entscheiden, wie aber auch Andere sind vielleicht an Positionen, wo ich nicht ganz verstanden habe, wieso sie dort sind. Und dann natürlich als Unternehmer kannst du dann auch ein bisschen deine eigene Familie, dein eigenes Team aufbauen und die ganz gezielt besetzen. Und ja, das Zweite ist, glaube ich, ich habe einfach schon immer das Unternehmergen in mir drin gehabt. Also ich bin wirklich immer kreativ gewesen, immer mega viele Business-Ideen gehabt. Habe theoretisch mit 16, 17 hätte ich die ersten Business können umsetzen, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe einfach Angst gehabt damals, den Schritt zu wagen.
Mittlerweile eben ist die Ausgangslage ein bisschen einfacher, weil du dann mal einen Exit gehabt hast und nicht ganz alles Geld einfach zum Fenster ausgerührt hast, sondern ein bisschen auf die Seite da hast, investiert hast, ein gewisses Polster hast. Das hilft ja immer auch nachher, zum sagen, okay, ich kann ein bisschen Risiko eingehen, aber ich kann schon etwas. Jetzt hast du Advisor gegründet im April 2021. Zumindest schon genau. Also so. Auf LinkedIn.
Korrekt.
Das war ja schon auch noch in dieser ganzen Corona-Zeit drin. Ich würde sogar sagen, fast zweite, dritte Lockdown. Kann das sein?
Ja, der erste Lockdown bin ich tatsächlich noch in der anderen Agentur angestellt gewesen. Und dann, glaube ich, zweite Lockdown bin ich schon selbstständig gewesen. Ja.
Das sind jetzt 4 Jahre, 4,5 Jahre. Wo du das Unternehmen hast, auf 8 Mitarbeiter aufgebaut. Also es scheint ja irgendwo irgendetwas zu funktionieren. Nimm uns mal mit, wie ist das gewachsen? Was? Es gibt ja Agenturen wie Sand am Meer. Was macht ihr anders? Und warum habt ihr es geschafft, auch so gross zu werden?
Ja, ich glaube, genau das ist der Punkt, den ich vorher angesprochen habe, oder mit der Größe. Einerseits ist mir halt aufgefallen, dass viele von den grösseren Agenturen irgendwann so gross sind, dass dann halt nicht mehr vielleicht die Mitarbeiter oder das Personal findet, wo alle Kundenprojekte auf einem höheren Niveau machen können. Und dann merkst du halt sehr schnell, dass irgendwie der Praktikant oder der Junior Kampagne managt. Und bei mir ist halt wirklich der Ansatz immer gewesen, alle Kunden sind A-Kunden. Wir wollen für alle Kunden Senior-Personen haben, die wirklich auch die Kampagne managen. Das ist der eine Ansatz gewesen, der es sicher erfolgreich gemacht hat. Und das Zweite, dass ich halt früher schon auch sehr starkes Interesse an der Psychologie gehabt habe und darum eben nicht nur die ganze technische, das technische Know-how und Setup eingebracht habe, sondern auch sehr viel mich immer mit Kundenpsychologie auseinandergesetzt habe und überlegt habe, hey, wie, was braucht es überhaupt, dass ein Kunde kauft? Was sind die Prozesse?
Und kannst du mal ein bisschen Geschichte erzählen, noch ein bisschen genauer? Eben, du hast ganz allein angefangen. Wie schnell sind wir gewachsen? Vielleicht, was hat dazu geführt, dass er dann können wachsen konnte? Also, gute Arbeit, nehme ich an. Aber genau. Einfach noch so ein bisschen genauer die Story eigentlich von Advisor.
Ja, Geschichte ist eigentlich mega spannend, weil ursprünglich habe ich gesagt, ich werde nie einen Angestellten haben. Und meine Ursprungsmotivation war, allein mit dem Laptop einfach durch die Gegend zu reisen, Backpacker-Style und ein paar wenige Kampagnen zu optimieren und ein paar wenige Kundenprojekte anzunehmen. Es hat wie auch gelangt, oder? Ich habe auch ein paar Kunden dafür mitnehmen, schon von der anderen Agentur, die ich damals reingebracht habe. Und dadurch habe ich eigentlich schon mit einer guten Ausgangslage können starten. Und dann ist es aber so gewesen, beim Dozieren habe ich dann einen sehr talentierten Schüler gehabt, der mich gefragt hat, hey, bietest du auch ein Praktikum an? Und ich hatte so viel Arbeit in dem Moment, dass ich gesagt habe, hey, eigentlich wäre es nicht schlecht. Und dann ist der erste Mitarbeiter gekommen. Und dann habe ich eigentlich immer, bin ich mit den zunehmenden Mitarbeitern auch gleichzeitig mit dem Umsatz gewachsen und habe jedes Jahr eigentlich können den Umsatz verdoppeln. Aber ich glaube, eben, was dazu geführt hat, ist eine Kombination aus Netzwerk und guter Arbeit. Ich habe früher mal den Tipp bekommen von einem gestandenen Unternehmer, wo man gesagt hat, hey, look, wenn ich dir einen Tipp geben darf, investiere einfach in dein Netzwerk, ohne etwas zurückzuerwarten, und es wird sich um ein Vielfaches multiplizieren. Und genau das ist irgendwie auch passiert.
Mega, mega ein wichtiger Punkt. Also, etwas, was nach wie vor extrem unterschätzt wird und was eigentlich sehr früh anfängt. Und der zweite Punkt, den du gesagt hast, nichts zurückerwarten, der ist wichtig, weil man merkt es irgendwie auch auf der Gegenseite. Glaube ich.
ja, das ist so.
Aber mega cool, auch mega schön hat es geklappt. Du hast gesagt, dozieren. Das heisst, du hast neben der Agentur nebendran noch einen Dozentenjob.
Genau, also ich tue Teilzeit dozieren, einfach das ist komplett Leidenschaft, also es gibt so also das Sprichwort einer Dozenten, du machst es nicht fürs Geld, oder? Das ist wirklich, du hast Bock, den Leuten einfach etwas beizubringen und sie vorwärts zu bringen. Und ich habe jetzt tatsächlich schon mehrere tausend Stunden doziert, habe ich letztens gerade mal die Statistik angeschaut und einfach gemerkt, so, was in diesen Jahren alles für Storys zustande kommt. Und weißt, wenn du siehst, wo die Schüler jetzt arbeiten und wenn du dann noch so dankbare E-Mails etc. bekommst, das ist etwas, das kann kein Geld von der Welt dir ersetzen.
Und es ist eben auch ein Tool, um gute Leute vielleicht zu finden für einen selber, oder?
Genau, das ist natürlich der positive Nebeneffekt. Einerseits natürlich auch sehr oft einen Kunden schon aus einer Vorlesung rausbekommen. Und andererseits natürlich Mitarbeiter, oder? Weil du sitzt ja am Pool von den Talenten. Mhm. Und wenn dir jemand auffällt, der besonders talentiert ist, mehr macht, anders denkt, coole Inputs gibt, dann nachher fragst du natürlich den dann einmal, hey du, wie sieht es eigentlich aus? Bist du gerade auf der Suche? Und so habe ich natürlich auch das ein oder andere Talent können gewinnen.
Jetzt würde mich gleich noch interessieren, wie denn plötzlich das entstanden ist von eben mal eigentlich digitaler Nomad, umreisen, Laptop, ein bisschen Leben geniessen, zwischen die mal etwas arbeiten, gute Arbeit leisten, aber ich will nur noch allein oder ich will einfach allein, ich will keine Leute haben, die Verantwortung nicht haben. Und dann mal ein Praktikant, weil gerade viel gelaufen ist, aber dann hättest du ja können sagen, ja, wenn der fertig ist mit dem Praktikum, mache ich es wieder allein. Also warum plötzlich dann gleich wollen, auch wachsen und wollen ein bisschen mehr aufbauen, wie nur allein ein Leben am Umreisen?
Sehr spannende Frage. Also einerseits natürlich, weil der Praktikant nachher auch so gut geschafft hat und so gut funktioniert hat, dass ich ihn sehr gerne permanent übernommen habe. Und andererseits, ich bin ein Mensch, der sehr stark versucht, im Jetzt zu leben, oder? Also viele sagen ja, du musst dir immer mega manifestieren, du musst dir riesengroße Ziele setzen, skalieren. Und ich bin das komplette Gegenteil in dieser Hinsicht. Ich finde zum Beispiel den Founder von Königsegg, von dieser Luxusmarke, mega inspirierend. Weil der damals mal in einem Interview gefragt wurde, hey, hast du eigentlich von Anfang an die Vision gehabt, eine Luxusmarke aufzubauen, die Millionen wert ist? Und er hat dann gesagt, nein, ich bin einfach mit dem Herzen gefolgt, habe Step by Step das gemacht, was sich richtig angefühlt hat. Und dann ist Königsegg dabei entstanden. Mhm. Und genau das Gleiche ist eigentlich bei mir. Ich habe nicht grosse Pläne, ich habe nicht Visionen und Ziele, sondern ich mache einfach das, was sich heute richtig anfühlt und versuche damit, das Morgen positiv zu beeinflussen, aber nur mit dem, was ich heute beeinflussen kann, nämlich den Moment jetzt.
Aber du hast ja dann eben gleich einmal gedacht, umreisen und so weiter. Und hast du denn das auch gemacht am Anfang? Und ist denn das vielleicht auch irgendwie abgenützt gewesen? Oder hast du nach ein paar Monaten gemerkt, mega geil gewesen, aber es ist stimmt für mich jetzt auch, wenn ich wieder neu mit an einem Ort bin? Oder machst du das immer noch? Und hast einfach dir dein Unternehmen so aufgebaut, dass du kannst die 8 Leute führen remote und eigentlich ein grösseres Unternehmen, wie ursprünglich denkt, mit den gleichen Vorteilen leben. Also wie ist die Situation heute?
Genau, also wir haben eigentlich eine 100% Remote-Policy. Ich sage meinen Mitarbeitern, also auch den Leuten im Vorstellungsgespräch, sage ich immer, mir ist egal, wann du schaffst, wo du schaffst, wie du schaffst, was du schaffst. Das Einzige, was mich interessiert, ist, dass du deine Ziele erreichst. Und das kann man natürlich nicht in jeder Branche umsetzen, muss man dazu auch sagen, dass sie mir natürlich auch haben wir gewisse Privilegien. Aber tatsächlich ist es so, dass das Team das fast nicht nutzt und ich es am meisten nütze. Also ich bin durchaus wahrscheinlich, wenn ich es runterbrich, 3 Monate pro Jahr bin ich schon unterwegs. Mhm.
Und das Team, also hast du denn trotzdem ein Büro? Und das Team ist eigentlich sogar immer im Büro vor Ort? Oder nutzt das Team einfach nicht, dass sie immer am gleichen Ort sind und gar nicht gehen reisen?
Ja, die kommen immer und sagen, kannst du auch mal wieder ins Büro kommen? Also wenn ich auf Reisen bin, die freuen sich auch immer mega, wenn ich da bin. Mhm. Also hoffentlich.
Okay.
Nein, sie freut sich wirklich und das ist das Thema, oder? Es ist vielleicht auch dann wieder für mich eine größere Motivation, auch öfters wieder da zu sein, weil ich einfach merke, hey, es rockt mega, wir haben ein familiäres Umfeld, wir haben so eine gute Stimmung zusammen und dann macht es einfach auch mega Spass.
Ich finde es jetzt noch spannend, weil die ganze Diskussion, die auch herrscht, eben mit, ja, zurück ins Büro muss man nicht. Und du eigentlich theoretisch das pure Gegenteil sagst, jeder darf. Und eigentlich voll remote, das interessiert mich gar nicht. Aber die Leute wollen ins Büro. Und für mich zeigt es einfach, dass jeder ist individuell. Und die einen brauchen das am Morgen immer am gleichen Zeitpunkt aufstehen, Haus verlassen, in ein Büro, irgendwo mit diesen Leuten das zu arbeiten, am Abend wieder Feierabend machen. Und andere brauchen das überhaupt nicht oder wollen das nicht. Und es geht nicht richtig oder falsch, sondern irgendwie ist einfach noch speziell zu sehen, dass du das eigentlich voll dürftest und du ja das unbedingt willst. Dann hätte ich mir vielleicht das Gefühl, du suchst genau so Leute, die das auch wollen oder die finden dich. Und Fakt ist aber, dass es irgendwie anders ist. Mhm. Spannend.
Ja, ich glaube, also mein Ziel als Unternehmer und auch als Geschäftsführer ist es, ein Team zusammenzusetzen, wo jeder 100% in seinen Strukturen, wo er sich wohlfühlt, aber auch in seinem Skillset schaffen kann. Oder, also ich habe das zum Beispiel auch schon gehabt, dass ich sage, hey, ein Mitarbeiter ist zwar gut technisch gesehen, aber ich kann ihm den Job nicht bieten, wo seinem Skillset wird gerecht werden, seinem natürlichen. Mhm. Oder? Und ich versuche halt extrem nach dem zu rekrutieren, dass ich einen Menschen nur dann nehme und ins Team eingliedere, wenn er exakt das Skillset mitbringt, wo ich weiss, dass das einfach zusammen funktioniert. Und dadurch haben wir einfach so eine gute Teamdynamik, dass die Leute halt fast lieber im Büro sind, als irgendwie im Homeoffice allein anonym an Task arbeiten. Klar gibt's, wir haben meistens Montag, Freitag Homeoffice, oder? Und da schätzt man dann schon auch die Zeit, wo man dann vielleicht ein bisschen mehr Deep Dives macht in gewisse Bereiche. Aber wir schätzen auch extrem die Zeit, die wir zusammen miteinander verbringen.
Cool. Du hast vorher eben auch in Agenturen gearbeitet und deine eigene Agentur gegründet. Und jetzt hast du ein Buch geschrieben, weil du immer wieder die gleichen Fehler gesehen hast. Oder gemerkt hast, ja, die Leute wollen, überall ist Performance-Marketing, man will Performance-Marketing machen. Bei den einen funktioniert es brutal gut, bei den anderen nicht so. Und du hast dann gemerkt, warum es bei denen nicht so funktioniert, weil irgendwie das Fundament fehlt. Habe ich das wie richtig interpretiert?
Genau, absolut richtig. Also ist auch die Metapher, die ich immer bringe. Oder? Du kannst, wenn du ein Haus auf einem wackeligen Fundament baust, du kannst die besten Stahlträger oben dran nehmen, du kannst das beste Dach nehmen, alles. Wenn das Fundament nicht stimmt, wird es früher oder später gleich zusammengehen, oder? Und gleich ist mir einfach bei den Kunden aufgefallen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin schon ein bisschen schockiert gewesen. Weil ich bei sehr, sehr vielen KMUs reingesehen habe. Und mir ist einfach aufgefallen, die meisten, die wissen nicht, was sie kommunizieren, was ihre Marken ist, was ihre Marken wert sind. Also klar steht schon irgendetwas Shishi auf der Webseite und so, aber so tief im Kern haben sie es nicht so richtig gewusst. Und dadurch weißt du gar nie, was du richtig sollst zu der Zielgruppe kommunizieren. Und dann kannst du die besten Ads, die besten Landingpages bauen. Es wird nicht mit dem Kunden connecten, weil er sich nicht abgeholt fühlt. Und ja, dann habe ich gemerkt, habe ich gesagt, okay, wenn ein Kunde zu uns kommt, damit wir erfolgreich arbeiten können, machen wir den sogenannten Neurobranding-Workshop. Das heisst, wir gehen zuerst mal ganz, ganz tief in die Kundenpsychologie rein, tun das aber auch mit datengetriebenem Marketing bestätigen, die Hypothesen, die wir aufstellen, und tun dann so komplett Brand-Konzept auf Beistellen. Und die Feedbacks sind nachher so extrem gut gewesen, dass ich gesagt habe, hey, ich muss das in ein Buch verfassen und allen Leuten ermöglichen, dass sie es auch im, ich sage jetzt mal, Selbststudium oder in Selbstarbeit auch die Möglichkeit haben, sich die Reflexionsfragen stellen, in diesen Raster sich zu bewegen und ihre eigene Neurobrand aufzubauen.
Also, du hast einfach festgestellt, es wird falsch gemacht, dann hast du einen Workshop gemacht und der hat so gut funktioniert und die Leute sind so happy gewesen, dass du gemerkt hast, okay, da ist ein Potenzial, jetzt mache ich ein Buch darüber, ich möchte das breiter streuen. Was, gibt es einen Unterschied zwischen Branding und Neurobranding? Oder ist es einfach halt dein Markenansatz oder dein Zusatz mit dem Neuro vorne dran? Oder was ist denn da sonst ein Unterschied?
Genau, also ich meine, man macht ja nichts anderes, wenn man Marken aufbaut, überlegt man sich ja auch ein bisschen etwas über Zielgruppen, das Business und so weiter und so fort. Was aber viele Leute nicht begreifen, ist, dass 95% von unseren Entscheidungen passieren unterbewusst, oder? Also wir haben eigentlich gar keine Kontrolle darüber, wie wir entscheiden. Es ist sogar so krass, Studien haben gezeigt, dass wir eigentlich emotional kaufen. Wir haben uns schon vor dem Kauf entschieden. Und wenn der Kauf dann stattgefunden hat, tun wir uns den objektiv legitimieren. Also wir tun uns eigentlich quasi selber versuchen zu erklären, wieso habe ich jetzt mich für die Option entschieden und nicht für die andere. Aber das passiert alles erst nach dem Kauf und nicht vor dem Kauf, oder? Mhm. Und das ändert natürlich dann das ganze Game, wie man kommuniziert, wenn man versucht dann unterschwellig schon zu beeinflussen, bevor der Kunde überhaupt gekauft hat. Und in meinem Buch dann ich halt gewisse Mechanismen dann aufzeigen, wie das funktioniert.
Hey, dann nehmen wir uns ein bisschen konkreter mit. Also erstens, wir werden natürlich auch noch 2 Bücher verlosen, oder? Habe ich jetzt gerade bestimmt?
Ja, das kann man gut machen.
Gut. Und ich komme sicher auch noch eins zugeschickt über, mit persönlicher Widmung, hoffe ich.
Das ist schon so eingetragen.
Gut, freut mich. Aber gehen wir ein bisschen mehr. Also wer vielleicht so das Buch will, der dranbleiben. Am Schluss findet er raus, was er mitmacht, um so eins zu bekommen. Und jetzt, du hast einen Workshop gemacht. Mit was fängt man an? Also, oder nochmal früher angefangen. Zu welchem Zeitpunkt macht es Sinn, das Buch zu lesen?
Ist es etwas, das ist eben spannend.
Ganz zu Beginn, oder wenn ich auch schon jetzt eben das Unternehmen an und schon ein bisschen weiter bin und gefühlt ja schon eine Marke habe, ist dann schon zu spät?
Nein, gar nicht. Also das ist spannend, oder? Die Tools und Mittel helfen dir, wenn du startest. Perfekt. Du kannst von Anfang an ein super gutes Brandkonzept aufbauen. Aber es hilft dir auch, selbst wenn du schon eine etablierte Marke hast und vielleicht die Marke feinjustieren willst. Weil das Krasse ist, oder ich werde sehr oft gefragt, ja, was ist denn die Zielgruppe von deinem Buch? Und ich hätte am liebsten gesagt, hey, ja, meine Zielgruppe ist einfach Start-Upper, oder? Weil dann hast du eine ganz, ganz klare Positionierung, die hilft, auch wieder so etwas besser zu verkaufen. Aber ich würde das Buch viel zu stark limitieren dann, weil das Hirn von allen Menschen gleich funktioniert, im Grundsatz, also klar, wir haben Charakter etc., Affinität, aber im Grundsatz funktionieren wir alle gleich. Durch das sind halt die Mittel und Tools, die ich auf den Weg gebe, für alle relevant.
Aber würde jetzt da nicht ein Marketing-Profi sagen, du musst deine Zielgruppe einschränken? Wenn es für alle ist, ist es für niemanden.
Ein Marketing-Profi, der bei mir arbeitet, würde sagen, ja, mach einfach für jede Zielgruppe eine dedizierte Landingpage und dann setzt sich jeder Einzelne in eine Bubble und die denken, das ist für sie gemacht, aber es ist für alle gemacht.
Okay, also in der Ansprache musst du es in dem Fall schon natürlich individualisieren, aber grundsätzlich kann jeder etwas damit machen.
Ja, genau.
Dann fangen wir jetzt mal bei Null an. Und darum machen wir das mal ein bisschen durch. Natürlich, es ist ein Buch, da können wir nicht jetzt irgendwie neue 20 Minuten, eine halbe Stunde Podcast durchnehmen. Aber gleich, dass wir ein bisschen mehr eine Info haben oder eine Idee haben, um was es denn geht. Haben eine Geschäftsidee, mit was muss ich denn jetzt anfangen?
Genau, also wenn du als erstes anfängst, finde ich es immer wichtig, dass du grundsätzlich für dich also der Klassiker, wie man es aus dem Marketing kennt. Du fängst irgendwo mit einer Vision und einem Leitbild an, oder? Und dort fangen schon viele an und sagen so, ja, schreiben irgendwie mega grosse, crazy Sätze drin, was das Unternehmen vorhat und es verändert hat und weiss ich was. Und vergessen dabei sehr oft eigentlich daran zu denken, was wirklich ihre Grundmotivation ist, ihre persönliche Motivation, das Unternehmen zu gründen, oder? Ich glaube, ein gutes Beispiel, oder, ist der Nicola mit Nikin, wo eigentlich sehr erfolgreich geworden ist, weil er einfach seiner Markenstory immer treu geblieben ist. So, hey, für jedes Produkt, das du kaufst, pflanze ich einen Baum. Und das ist seine persönliche Motivation gewesen, der Welt einfach etwas zurückzugeben, oder? Und die Marke lebt ja auch extrem durch seine Personal Brand. Und sehr viele Unternehmen distanzieren sich eigentlich von dieser Grundvision, von dieser persönlichen Motivation. Und im ersten Moment gebe ich einfach zuerst mal den Founders, wie aber auch den Marketing-Teams, Inspiration, wie kann man wirklich den tiefen Sinn herausfinden, wieso dass man überhaupt mal gegründet hat, wieso das Unternehmen überhaupt mal aufgebaut worden ist und existiert.
Die Podcast-Folge wird unterstützt von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Idee verwirklichen kann. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und bietet dir den bequemsten Weg zu deinem Unternehmen. Alles aus einer Hand, Gründungen ohne Notartermin sowie eine Bestpreisgarantie. Willst auch du deine Idee leben? Dann gang auf www.fasoon.ch. Wenn gründen, dann mit Fasun.
Und hast du ein, zwei konkrete Fragen, die man sich dann stellen sollte? Oder wie machst du das? Das klingt so, ja, es klingt mega sinnvoll, logischerweise, oder? Aber wie mache ich denn das jetzt?
Genau, also du kommst vielleicht kurz zum Aufbau vom Buch. Du wirst immer zuerst ein paar inspirierende Abschnitte bekommen, mit aber auch klarer Wissenschaft dahinter. Und dann gibt es eigentlich eine Fragestrecke oder ein Raster oder ein anderes Tool, wo ich eigentlich Person im Buch aktiviere dazu, selber an die Arbeit zu gehen. Also wenn du das Buch eigentlich gelesen hast, hast du wieder komplette Entwurf von deiner Marke in der Hand, weil du eben nicht nur liest, sondern du tust auch arbeiten,
oder? Wenn man es dann macht, leider machen es die meisten Leute ja gleich nicht, oder?
Hey, das würde ich im Fall sogar challengen, weil ich glaube, wenn so etwas, oder eine Marke ist ja so etwas Emotionales. Gerade wenn, reden wir jetzt mal über Zielgruppen Selbstständige, die das Unternehmen aufbauen, oder? Die sind so stark mit dem Unternehmen verbunden, es ist ihr Baby. Und dadurch wollen sie natürlich auch alles machen, um ihr Baby irgendwo durch gut aufwachsen zu lassen.
Und darum meinst du, die sind dann schon motiviert genug, dass man es gerade umsetzt? Es ist, weil es halt wirklich ein Buch ist, das einem ganz spezifisch betrifft. Und man sagt mal, ich kaufe das ja für mich, ich will ja selber lernen, dass man es dann macht.
Genau, absolut. Und selbst, oder, ich glaube, es gibt so zwei Stufen von Menschen, wo dann, wie man mit dem Buch kann umgehen, oder? Die einen werden sich wahrscheinlich sehr streberhaft, also im positiven Sinn streberhaft, werden sie das Buch von A bis Z durcharbeiten, sich notieren, die Aufgaben lösen. Und dann gibt's, glaube ich, eine zweite Art von Menschen, wo vielleicht einen gewissen Teil auch davon schon wissen und kennen und vieles auch vielleicht schon aktiv gut anwenden und sich dann einfach noch die Nuggets rauspicken, oder? Also ich habe wie ein Buffet von mir über, wo sie sich bedienen können, und ich glaube, dass es ein paar Wow-Effekte wird drin haben für selbstgestandene Marketer.
Gut, dann kommen wir doch jetzt gerade auf die konkrete Fragestellung. Zu meiner Frage retour, ich bleibe hartnäckig.
Du bleibst hartnäckig, ja.
Was heisst denn das eben jetzt? Okay, du hast gesagt, man sollte so die Gründungsstory, die grundsätzliche Vision oder eben Intention festhalten. Wie finde ich die raus?
Genau, also das sind dann wirklich Reflexionsfragen. Also jetzt im Spezifischen, das ist natürlich nur mal der Einstieg oder der Anfang. Da geht es darum, mal locker einzusteigen und einfach mal ein paar Reflexionsfragen zu stellen. Und natürlich möchte ich jetzt noch nicht zu viel vom Buch spoilern, aber ich kann zum Beispiel auch ein Beispiel bringen von Nike. Also Nike ist übrigens ein Beispiel, das sich dann durch das Buch immer wieder durchzieht, weil Nike sehr viel richtig gemacht hat im Markenaufbau damals, hinsichtlich auch einer neurowissenschaftlich guten Marke. Und dadurch wird es auch als Case immer wieder sich durchziehen, und jede Aufgabenstellung, die man bekommt, kommt man nachher auch ein Beispiel von Nike über, dass man es noch besser versteht, oder? Also ich habe zum Beispiel einfach mal eben, wenn man jetzt mal nur mit der Reflexionsfrage startet, fängt das relativ easy an. Fragst so, was macht dein Unternehmen? Bei Nike wäre es, sie stellen Sportartikel her. Warum hast du dich genau da dafür entschieden, das zu tun? Der Founder hat damals wirklich wollen Innovation in Sportartikel bringen, Sportartikel weiterentwickeln. Dann, was hat dich dazu bewogen, ausgerechnet diese Idee umzusetzen und alle anderen Ideen zu verwerfen? Bei Nike war es so, sie sind, also der Founder selber sehr sportbegeistert und hat einfach kein Schuhwerk finden können, wo seinen Anforderungen gerecht worden ist. Und da kommt zum Beispiel die Frage, wenn deine Antwort Profit, Leben im Luxus etc. ist, gibt es vielleicht noch einen anderen tieferen Sinn, wieso du gegründet hast? Bei Nike ist es so gewesen, er hat sich gewünscht, dass Menschen sich komplett dem Sport hingeben, ohne sich über die Ausrüstung Gedanken machen zu müssen. Es sollte keine Ausrede mehr geben, oder? Und wie veränderst du mit deinem Unternehmen das Leben von deinen Kunden? Bei Nike ist es so gewesen, er hilft allen Menschen, mehr Leistung im Sport zu erzielen und eine bessere Version von sich selber zu werden, oder? Und wenn jetzt die Worte so hörst, dann ist das eigentlich mega krass, wenn dich jetzt mal achtest, wie Nike Werbung macht, wie sie kommunizieren, was auf dem Plakat steht, dann merkst du, dass eigentlich mega viel von dieser Gründerversion oder Vision immer noch in diesem Unternehmen drinsteckt und nach wie vor so laufend kommuniziert wird.
Mhm. Ja, es sind eben eigentlich einfache Fragen.
Mhm.
Aber ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass man sich die richtig wirklich beantwortet. Und eben nicht einfach so, okay, jetzt mache ich schnell in 30 Sekunden, schreibe ich halt schnell irgendwas auf. Sondern, dass man dort wirklich sich Zeit nimmt und sagt, warum ist es jetzt eigentlich? Und eben, man ist sich manchmal nicht bewusst, dass irgendwie, wenn man sich entschieden hat für eine Geschäftsidee oder ein Modell, das schließt wirklich ja in dem Moment alle anderen aus. Und die allermeisten, die mal anfangen, sich zu überlegen, haben dann viele Ideen und am Schluss musst du dich für etwas entscheiden. Warum? Ist eine mega gute Frage, oder? Also von dem her, wie viel Zeit würdest du jemandem jetzt da? Hast du irgendwie einen Punkt, wo du sagst, hey, nimm dir gewisse Zeit für das, überleg wirklich jede Frage so und so lang, lass die Leute einfach durchmachen. Weißt du, was würdest du empfehlen, wie man mit dem Buch arbeitet? Weil das Ziel ist ja wirklich, dass man am Schluss eben seine Markenstory, seinen Neurobrand hat und nicht einfach weiter schafft.
Genau. Es gibt genau zu dem natürlich auch dann sehr viele Tipps im Buch. Was hast du mir aber gerade einen guten Assist gegeben, weil es ist tatsächlich so aufgebaut, dass man theoretisch jeden Teilabschnitt in einem Tag lesen kann und dann die passende Aufgabe dazu lösen kann. Also es ist eigentlich ein 30-Tages-Plan. Es gibt sogar eine kleine 30-Tages-Map, wo nochmal die einzelnen Aufgabenstellungen dann auch zusammengefasst sind, wo man sich kann ausdrucken, ins Büro hängen, online irgendwo abspeichern, gibt es in grafischer Form dann zum Buch dazu. Auch alle Raster und Tools gibt es mit QR-Codes connected zu der Webseite, wo man sie auch alle kann abladen und als Arbeitsdateien für sich verwenden. Und so fließt auch so ein bisschen das Analoge und das Digitale zusammen. Und man kann das gut in 30 Tagen machen. Man kann sich natürlich aber auch durchaus mehr Zeit lassen, wenn man vielleicht in einem Bereich gerade mega inspiriert ist und mega tief will ins Rabbit Hole abtauchen.
Wie viele Seiten hat es? Also weißt du, wie muss man sich das so vorstellen?
Insgesamt 209 Seiten, overall.
Wir gehen nachher gerade weiter, was der nächste Schritt ist. Aber ich glaube, ganz viele Leute, die zuhören oder Unternehmer oder sonst Menschen, haben das Ziel, irgendwann mal ein Buch zu schreiben. Du hast es jetzt gemacht. Wie viel Zeit hast du investiert in das Buch?
Ja, ey,
wie viel hat der ChatGPT geholfen?
Wieso nur habe ich gewusst, dass diese Frage auch noch kommt? ist tatsächlich eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird. Ich glaube, also Bruttozeit, wenn man jetzt einfach den Zeitraum anschaut, sind es etwa 2 Jahre gewesen. Von so den ersten Zielen, die ich geschrieben habe, bis nachher am Abschluss. Wenn ich jetzt Nettozeit einrechne, also reine Schreibzeit, sind es wahrscheinlich etwa 3 Wochen gewesen, wo ich geschrieben habe. Und nachher natürlich jetzt extrem viel Zeit. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, das Ganze drumherum habe ich komplett unterschätzt. Also weißt, Lektorat, 4 Runden, plus zusätzlich eben, wenn du Self-Publishing machst, oder musst du dann noch überlegen, hey, du musst das Buch überall anmelden, du musst dann noch Sachen wie ISBN und so Geschichten beachten und es kommt dann noch mega viel Papierkram dazu, oder?
Und jetzt geht's los und darum...
Ah, ChatGPT, genau, hast du noch gefragt. Genau. Hey, es ist tatsächlich so, ich habe es versucht, ich schreibe mega gern. Also ich würde sagen, 80% ist komplett von mir geschrieben. Und ich habe ChatGPT einfach extrem praktisch empfunden als wie so ein bisschen mein Assistent oder auch mein Gegenleser. Wenn ich zum Beispiel einen Abschnitt gefunden habe, boah, der ist sehr langweilig geschrieben oder irgendwie fehlt dann noch so ein bisschen Spice, dass ich zum Beispiel gesagt habe, hey, kannst du mir zu dem Abschnitt noch irgendeinen passenden Witz schreiben? Oder kannst du mir das noch ein bisschen so erklären, dass das auch ein 5-Jähriger versteht und so. Einfach, dass ich 2-3 Sachen, die ich einfach selber nicht angebracht habe, schöner zu schreiben, dass sie da ChatGPT noch um Support gefragt haben.
Absolut legitim. Ich glaube, jeder, der das Gegenteil behauptet, heutzutage lügt. Oder nutzt ein anderes Tool, das vielleicht nicht ChatGPT heisst, aber eigentlich das Gleiche macht von dem her. Genau. Ja, cool. Ich möchte weitermachen, es hat mich einfach schnell als Zwischenfrage interessiert. Mhm. Jetzt hat man so den ersten Schritt einmal gemacht und vielleicht auch als Unternehmer, der schon seit 10, 15, 20 Jahren ein Unternehmen hat, einmal zurückdenkt, sich nochmal überlegt, wie ist das eigentlich zustande damals, wie ist es überhaupt entstanden. Und jetzt der nächste Schritt. Okay, ich habe nochmal die Gründerstory und so weiter. Wie geht's weiter?
Genau, also was natürlich ein sehr grosser Kern vom Buch ist, ist die ganze Zielgruppenforschung, oder? Weil schlussendlich muss man zuerst mal, dass man eine Neurobrand aufbauen kann, muss man verstehen, wie eigentlich seine Zielgruppe funktioniert, oder? Und wir im Marketing lernen immer so klassische Sachen wie soziodemografische Merkmale, psychografische Merkmale. Es wird sehr viel über wo bewegt sich die Zielgruppe, wo erreiche ich sie und so Sachen werden sehr oft geklärt. Aber was halt ist, sehr oft gehen so die psychologischen Bereiche von der Zielgruppe kommen extrem zu kurz, oder? Als Beispiel, Kaufmotivation von einer Zielgruppe, oder? Ist so ein Punkt, wo ein mega einfaches Tool einem hilft, auf die wirkliche Kaufmotivation von einer Zielgruppe zu kommen, oder? Bestes Beispiel ist die 5-mal-wieso-Formel. Also, dass du 5-mal-wieso fragst, wenn du willst den wirklichen Grund herausfinden, wieso jemand überhaupt kauft. Machen wir einfach mal schnell Freestyle, irgendein Beispiel. Sagen wir, du willst ein Velo kaufen, oder? Dann fragst du mal, ja, wieso kauft das Velo? Ja, er kauft das Velo logischerweise, weil er von A nach B kommen will. Wieso will er noch von A nach B kommen? Ja, weil er vielleicht irgendwie einfachere Besorgungen will machen oder weil er vielleicht ein Familienmitglied besuchen will. Oder schneller zum Sport kommen oder zu seinem Hobby oder was auch immer, oder? Bleiben wir mal beim Familienmitglied-Beispiel. Ja, wieso will er denn schneller zum Familienmitglied kommen? Ja, weil er connecten will mit Menschen. Ja, wieso will er connecten mit Menschen? Weil er sich vielleicht einsam fühlt, oder? Mhm. Und so kommst du immer viel tiefer eigentlich in die wirkliche Motivation hinter dem Kauf. Dann ist es nämlich nicht einfach nur von A nach B kommen, sondern dann geht es darum, vielleicht mit Menschen zu connecten oder eine gewisse Einsamkeit abzulegen, oder? Und wenn du das anfängst zu verstehen, dann kannst du ganz anders Werbung machen.
Dann ist das Bild nicht einfach nur das Velo, sondern vielleicht jetzt in dem Fall eine Gruppe Menschen oder irgendwas, wo zusammen Velo fährt oder was auch immer. Oder du kommst an und es kommt dir jemand entgegen, dich umarmen oder was, wie man es halt dort nennen, aber ja, so kannst du dann die Motivation abholen. Machst du denn das idealerweise mit Kunden? Also weißt du, dass du auch sagst, hey, ja, ich gehe auf Kunden zu und frage die 5-mal wieso, wenn ich jetzt schon das KMU habe und Kunden habe. Weil allein sind ja das gleiche immer nur Thesen und kann ich vielleicht irgendwas denken, aber ob meine Kunden wirklich wegen dem gekauft haben, ist ja dann nochmal etwas anderes.
Genau, also es gibt ein ganzes Kapitel, das sich nur dieser Research widmet, wo ich auch Tipps gebe, wie man zu denen die These auch kann bestätigen. Und klar, ich meine, ein Teil kann durchaus Kundeninterviews sein, aber man muss eben aufpassen, oder? Wir Menschen, eben gerade wenn wir wieder von Hirnforschung reden, oder? Wir haben alle sehr viele Biases, also wir haben eine gewisse Voreingenommenheit und gewisse, sage ich jetzt mal, Denkfehler in unserem Hirn, wo wir wie nicht kontrollieren können. Und dadurch wäre es suboptimal, wenn man sich nur auf das, was die Zielgruppe sagt, würde verlassen. Aber wenn man dann eben zum Beispiel anfängt, gewisse Social Accounts analysieren oder anfängt, Bewertungen lesen oder Bewertungen von der Konkurrenzliste, dann fängt man plötzlich an zu merken, so, was sind so die wahren Kaufmotivationen von der Zielgruppe. und kann vielleicht gewisse Erkenntnisse dann auch nochmal besser bestätigen.
Also, dass man wirklich, all die Sachen sind im Buch drin, oder? Du sagst, hey, du kannst mit den Kunden reden, du musst dir selber mal die Gedanken machen, eben, gehst auf Social Media Accounts, schaust Kommentare, schaust weiss ich nicht was, gehst irgendwie Bewertungen schauen. Also, das ist alles, es ist sehr hands-on und nicht einfach irgendwie ganz in der obersten Ebene, sondern wirklich ganz konkret. Was machst du jetzt, was musst du machen, wie findest du das raus? Die verschiedenen Tools, beispielsweise so 5-mal-wieso-Fragen.
Genau, also das ist mir ganz wichtig, wirklich, das Buch ist nicht einfach so ein bisschen bla bla, oder du liest und dann, ich bin ja so inspiriert und das ist ja immer so ein bisschen Gefahr, oder wir konsumieren extrem viel und eins von meinen Lieblingsmottos ist create, don't consume, oder? Also kreiere, konsumiere nicht, weil mir den Menschen fehlt es nicht am Wissen, oder? Auch wenn die das Buch lesen, gewisse Sachen davon werden sie schon wissen, aber was das Buch, glaube ich, genial macht, ist, dass es dir so einfach runterbricht und dir so easy Tools an die Hand gibt, dass du mega in die Umsetzung kommst.
Mega spannend. Ich möchte einfach noch ein bisschen weitergehen, weil es gerade so spannend ist. Wir machen nicht das ganze Buch, ich weiss, man soll das Buch noch kaufen, aber das ist sowieso eine andere Liga. Was wäre denn der nächste Schritt im Aufbau von einer Neurobrand?
Also wenn du mal ein bisschen verstanden hast, wie die Zielgruppe tickt, dann ist natürlich das Ziel, deine Zielgruppe zu beeinflussen. Beeinflussen klingt immer so negativ. Also es gibt dann übrigens auch ein kleines Schlusskapitel zum Thema Ethik im Neuromarketing, weil das ist mir auch ganz wichtig, dass man die Tools auch ethisch einsetzt. Weil wenn du eben lernst, wie ein Mensch funktioniert, kannst du die privat wie auch geschäftlich extrem stark manipulieren. Aber ich meine es im positiven Sinn, dass man halt dann der Zielgruppe gewisse Sachen in den Kopf setzt oder eben gewisse Beeinflussungsmechanismen nutzt, wo ihnen einfach helfen, sich für das richtige Produkt zu entscheiden, oder? Bestes Beispiel, oder, ist zum Beispiel, ich rede sehr viel über Momente im Leben und die entsprechenden Trigger. Also, dass man sich ganz genau Gedanken macht oder eben auch, ich habe Tools über, wo man herausfindet, was sind jetzt die entscheidenden Lebensmomente in meiner Zielgruppe, wo sie am empfänglichsten sind für mein Produkt? Und was für einen Trigger, weil es gibt ja immer einen Trigger, sprich einen Kaufauslöser, muss ich setzen, damit der dann bei mir auch kauft? Oder das banale Beispiel ist, wenn ihr in Migros geht, jemand geht schon am Feierabend in den Supermarkt extrem hungrig und es ist kein Zufall, dass das Brot so weit vorne kommt. Und es ist auch gar kein Zufall, dass das Brot dann auch noch, also dass dann auch noch der Geschmack vom frisch gebackenen Brot freigesetzt wird. Weil das sind natürlich alles so Trigger, die im richtigen Moment stand kommen, um einen Kaufentscheid beeinflussen. Mhm. Oder? Und im Kern zeige ich dann halt dort auch wieder ein Beispiel, wie das auf so viele andere Cases und Marken adaptierbar ist.
Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Across Advisory. Du bist dir nicht sicher, ob dein Treuhänder alle Abzüge vom 2025 wirklich auch noch macht? Dann melde dich jetzt im Oktober, November oder Dezember bei Marco und seinem Team von der Across Advisory und lade deine Buchhaltung analysieren. Die Analyse hat einen Wert von 500 Franken, aber als Podcast-Hörerin bekommst du sie komplett kostenlos. Also schau jetzt, ob du noch Einsparungspotenzial hast, damit es noch in Abschluss kann reinfliessen. Alle Informationen, wie das du zu dem Termin kommst, findest du im Link in den Shownotes.
Wir nehmen hier auf, es ist dann auch gleich Feierabend und du hast mich gerade lustig gemacht auf ein frisches, noch warmes Brot vom Bäck, oder? Wo ja eben muss frisch sein dann und nicht das, was am Morgen schon dort ist. Man muss spüren, dass es frisch ist. Dann haben wir das Gefühl, ein frisches Brot wäre jetzt etwas, oder? Okay. Man setzt die Trigger und weiss überhaupt, wenn das empfänglich ist. Wie geht es weiter?
Genau, jetzt, wir haben ein bisschen vorgegriffen, oder wenn du die ganze Story mal kreiert hast, was du überhaupt erzählen willst, was du kommuniziert wirst, wenn du deine Zielgruppe kennst und weisst, in welchem Moment dass sie empfänglich sind und wie du die Empfänglichkeit auch kreieren kannst, dann ist natürlich wichtig, dass man mit sehr viel Wiederholung schafft, oder? Weil das Wichtigste für uns ist eigentlich die Availability zu erzielen. Availability bedeutet, dass etwas top of mind ist. Also nehmen wir zum Beispiel an, ich sage dir schwarz. Das Erste, was du denken wirst, ist weiss. Ich sage dir Kaffee, du wirst entweder an Gipfeli oder an Kuchen denken. Ich sage dir Brad Pitt, du wirst an Angelina Jolie denken. Oder das ist ein Beispiel von Availability. Wir alle sind durch kulturelle Geschichten, durch familiäre Sachen, durch alle möglichen Einflüsse, die wir im Leben haben, haben wir für gewisse Sachen sehr starke Availability. Also sind top of mind, sofort verfügbar. Das ist eine mentale Abkürzung, die unser Hirn nimmt, um Energie zu sparen.
Ah, da gibt es irgendwie so Tricks von diesen Mentalisten, oder? Wo am Schluss jeder denkt, yeah, irgendwie an einen, keine Ahnung, roten Elefant oder so, und du denkst, what the fuck?
Ja, genau. Es ist alles nur Illusion. Der hat einfach verstanden, wie das Hirn funktioniert, oder? Und es gibt eine mega spannende Case Study zu dem Thema von KitKat. Die Umsatzzahlen von KitKat sind runtergegangen und die neue Marketingleiterin hat Ahnung von Neuromarketing gehabt und dann hat sie eben den Slogan kreiert, als KitKat zum Kaffee. Und zuerst hat man sie angeschaut und denkt, das ist überhaupt kein spannender Slogan, klingt nicht wirklich sexy. Aber was passiert ist, dass sie genau das kreiert hat, was wir darüber geredet haben, nämlich Availability. Weil die Zielgruppe hat 3-4 Mal pro Tag genau den Cue, dass sie sich einen Kaffee macht und hat dann eigentlich den Trigger in den Kopf gesetzt, hey, wenn du einen Kaffee trinkst, dann passt das KitKat dazu. Und so haben sie es geschafft, eigentlich das Ruder wieder rumzureissen und tatsächlich die Verkaufszahlen wieder massiv zu steigern, oder? Aber was es dazu gebraucht hat, ist natürlich laufende Wiederholung. Mhm. Also man muss natürlich dann das wirklich gesamtkommunikativ überall einbauen, dass das auch funktioniert.
Ich habe da gerade eine lustige Folge von How I Met Your Mother im Kopf. Ich weiss nicht, ob du sie kennst.
Welche meinst
du? Ja, es gibt eine, kennst du How I Met Your Mother als ich?
Ja, auf jeden Fall.
Es gibt den Barney und den Marshall. Und der Barney probiert den Marshall für etwas egal, einfach eben auch immer zu triggern und zu konditionieren, dass wenn er nüsst, dass der Marshall dann will, asiatisch essen. Und er bereitet sich auf das vor, dass er nachher bei dem asiatischen Essen mit dem Marshall kann wetten und macht das über Jahre, oder? Dass immer dann, wenn der Marshall nüsst, sagt er erst ein Restaurant. Irgendwie, wie das halt heisst. Und das ist einfach witzig gemacht. Und am Schluss ist es dann eben so, dass quasi der Barney nüsst, damit der Marshall in das Restaurant will. Und er so kann seine Wette eigentlich gewinnen. Weil er dort etwas blasen. Völlig idiotisch, oder? Aber es ist halt einfach so, wie du so Sachen kannst miteinander verknüpfen, wenn du es genug oft hörst, dass einfach kannst sagen, okay, wenn du an Kaffee denkst, denkst du automatisch an KitKat, weil du das 100'000 Mal gehört und gelesen hast.
Genau. Weil also das Hirn, oder, funktioniert relativ einfach. Alles, was wir machen, alles, was wir erleben, alles, was wir sehen, das gibt irgendwo mal so ein kleines Waldwägli, oder, im Hirn als Verbindung. Mhm. Und je öfters dass du es siehst, umso mehr entsteht eine Straße, eine Autobahn, Schnellzuglinie, weiss ich was draus, oder? Und die Informationen sind immer schneller verfügbar und immer präsenter, oder? Und das ist, glaube ich, das, was auch viele bei den Marken nicht begreifen, dass die Konsistenz, oder es wird immer gelernt, bist konsistent mit deiner Marke. Aber wieso eigentlich, oder? Weil eben genau die Konsistenz dafür sorgt, in gewissen Bereichen top of mind zu sein oder thought leadership zu haben, Themendominanz, wie man es auch immer nennen will. Aber man muss eben auch wissen, wie man es kommuniziert, dass das dann funktioniert.
Mhm. Also, dass man sich dann eben dort nicht von Trends beeinflussen lässt und das Gefühl hat, okay, ja, den Trend mache ich jetzt mit, obwohl er eigentlich nicht zu der Marke passt, weil es halt ein cooler Trend ist, dass man das genau dann kann sein lassen und sagen, nein, meine Marke steht für etwas anderes, sonst verwäsche ich das.
Genau. Ich meine, bestes Beispiel ist McDonald's, oder? McDonald's ist im Kern immer noch das, was sie immer gewesen sind, oder? Wer Doku von McDonald's mal gesehen hat, ist mega spannend. Die haben auf einem grossen Betonplatz oder weiss ich was, haben die tatsächlich mit Tape haben die Linie von der Küche eingezeichnet und haben zuerst mal eine Choreografie gemacht, um zu schauen, wie muss ich was platzieren, damit ich einen Cheeseburger oder einen Hamburger in einer Minute kann produzieren und rausgeben. Oder? Das ist die Hauptmotivation vom Gründer gewesen. Den schnellsten Burger servieren. Und im Kern ist ja McDonald's immer noch genau das. Sehr effizient, sehr systematisiert, schnell. Sie haben sich zwar den Trends angepasst, wie Gesundheit, wie Nachhaltigkeit, wie frisch, frische Zutaten etc. und dementsprechend auch manchmal so ein bisschen das Design von der Filiale geändert. Aber im Kern haben sie sich nie davon abgewendet, was sie wirklich erfolgreich gemacht hat, nämlich schnell servieren. Mhm.
Verstanden. Jetzt habe ich mich auch immer ein bisschen gefragt, oder ich bin da böse, nein, wie viel macht Branding aus? Oder gerade, wenn jemand gründet, oder du könntest ja in jedem Bereich, dann kommt jemand von einer Branding-Agentur und sagt, Brand ist das Wichtigste am Anfang. Dann kommt jemand von einer Digitalisierungsagentur und sagt, du musst von Anfang an alles digitalisieren. Du darfst ja nicht irgendwie noch falsch anfangen. Dann kommt jemand von dort und sagt, du musst genau das. Oder jeder sieht ja seinen Bereich immer als den Wichtigsten. Und für mich ist der allerwichtigste Schritt am Anfang, sich eben nicht von dem allem überrollen zu lassen, sondern einfach mal zu starten. Mhm. Und darum finde ich es auch noch spannend, dass du sagst, hey, es ist nicht zwingend am Anfang, man kann es auch irgendwann später einmal machen. Aber du hast ja gesehen bei der auf der Agenturseite, dass eben eigentlich vieles halt irgendwann nicht mehr funktioniert. Und darum, wie wichtig würdest du den Brand anschauen? Also jetzt gerade eben auch im Bereich Performance Marketing und so weiter. Wie wichtig ist es, einen Brand zu haben für alles andere rundum im Bereich Marketing logischerweise?
Also für das müssen wir vielleicht zuerst mal einfach überlegen, was ist eine Marke überhaupt, oder? Und ich glaube, eine Marke ist eigentlich nichts anderes als ein Differenzierungstool, oder? Und ein Orientierungstool. Also du als Zielgruppe oder du als potenzieller Käufer kannst das Produkt und den Service kannst du jemandem oder etwas besser zuordnen und das mental besser verarbeiten, oder? Wenn jemand ein No-Name-Brand ist, oder ich sage jetzt mal, du verkaufst Wattestäbli, oder? Dann ist das egal, was für eine Brand da draufsteht, weil das Wattestäbli hat genau eine Aufgabe, oder? Obwohl ich immer noch finde, man könnte sicher auch eine geile Premium-Marke um ein Wattestäbli aufbauen, aber das ist eine andere Geschichte. Aber, oder es ist so, das Consumer-Gut braucht keine Differenzierung, das kauft man einfach in Masse, wenn man es braucht, oder? Wenn ich aber vorhabe, als Unternehmen irgendwo gewisse Preise können abzurufen oder vielleicht auch gewisse CPCs einsparen und Vertrauen zu wecken bei einem Kunden, muss ich irgendwann fast zwangsläufig eine Marke aufbauen. Das heisst nicht, dass ich dann muss mit so einer teuren Branding-Agentur gehen und da weiß ich was für CICD-Workshops und so weiter und so fort durchmachen. Aber es hilft schon, wenn ich einfach so ein Grundkonzept habe, für was stehe ich, was will ich kommunizieren, wer spreche ich an und wie spreche ich sie an. Oder? Und das, es klingt jetzt mega banal, aber 90% der Firmen haben nicht all die Punkte können, abhaken, die ich gerade gesagt habe.
Ja, da bin ich voll bei dir. Es nützt schon oder es reicht eigentlich, einmal dein Buch durchzuschaffen, in dem Fall könnte man sagen.
Genau.
Dann würde ich doch gerade sagen, wir kommen zu der Verlosung. Zwei Bücher, wo du verschenkst an Zuhörerinnen und Zuhörer. Was müsst ihr für das machen?
Hey, das ist eine gute Frage. Wir können sogar die Verlosung noch erhöhen und machen ein Executive-Paket. Also es gibt verschiedene Pakete bei mir, wo auch noch ein Online-Kurs dabei ist und beim Executive-Paket auch noch Mentoring.
Oh wow, ja.
Ja genau, es gibt noch zwei Mentoring-Stunden on top für die dann wirklich das mega ernst meinen, oder? Und dann auch wenn vielleicht sehr viele Fragen auch noch stellen, wo beim Lesen entstanden sind, wo hoffentlich sich selber beantwortet. Mhm. Aber machen wir doch so, machen wir einfach ein Buch und ein Executive-Paket.
Gut.
Und ja, was machen wir üblich so? Was?
Hey, Sie müssen den Podcast mit drei Kolleginnen und drei Kollegen teilen, wo wirklich potenzielle Hörerinnen und Hörer sind. Und dann irgendeinen Beitrag auf irgendeiner Social-Media-Plattform kommentieren und nachher ein Mail machen an nico@mach-dies-ding.ch, bestätigen, dass Sie das gemacht haben. Wir können nicht überprüfen, ob Sie es verschickt haben, aber wir gehen davon aus, man meldet sich da noch, wenn man es gemacht hat. Und dann kommt man in den Topf und nachher gibt es einfach eine Verlosung, die wir zwei machen und die beiden rauspicken und dann informieren. Also, unbedingt zuerst den Podcast natürlich weiterschicken, dass sowohl das Buch noch bekannter wird, wie auch der Podcast kann weiterwachsen und dann irgendwo auf einem Social das kommentieren, mir eine Nachricht machen und dann sind ihr da dabei. Und ich meine, das Executive-Paket hat doch dann einen relativ hohen Wert, also es lohnt sich absolut einmal mitzumachen. Cool.
Danke genau, vielmals. Machen wir so.
Alles super spontan entstanden, aber es freut mich immer, das sind die besten Deals meistens.
Absolut.
Hey.
Danke auch dir.
Ja, danke dir. Gibt es irgendetwas, was noch gesagt werden
muss? Hey, ich glaube, ist das Wichtigste gesagt. Mhm. Ja, ich glaube, vergesst wirklich einfach eben nicht konsumieren, bitte setzt um. Weil ich kenne das von mir selber, ich lese so viel auch Marketing-Inspirationslektüre, andere Inspirationslektüre. Und bis man dann mal in die Umsetzung kommt, ja, braucht es eine Weile. Darum, Leute, wenn ihr ein Buch anschafft, hey, geht auch wirklich mit der Intention an, das umzusetzen, weil es wird wirklich viel bei euch verändern.
Ephraim, danke viel mal. Ich freue mich mega auf mein Exemplar und werde das ebenfalls durchschaffen, weil ich bin mir sicher, da ist einiges dabei, was ich auch mitnehmen kann. Merci viel mal, hast du deine Story und natürlich deine Tipps mit uns teilt und ganz viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal.
Sehr gern. Das wünsche ich dir auch. Danke viel mal,
Nico. Tschüss, ciao, ciao.
Bye bye, tschüss.